Hier ist CB-Funk, der Computerbase-Podcast. Herzlich willkommen zur 62. Episode mit einem Kontrastprogramm, wie wir es selten gehabt haben. Nicht nur, weil wieder Fabian mit seinen 20er Jahren dabei ist. Hallo Fabian.
Hallo, ja.
Ja, und ich mit Anfang 40, sondern wir werden im Fokus zwei Spiele besprechen, die seit unserer letzten Aufnahme erschienen sind. Das sind Dragon's Dogma 2 und Horizon Forbidden West, die so viel Gemeinsamkeiten haben und unterschiedlicher nicht sein könnten, insbesondere wenn wir da aus einer technischen Perspektive drauf gucken. Und genau das werden wir heute nochmal tun, denn Wolfgang war fleißig und hat eine Menge gebencht, sowohl GPU als CPU-seitig. Einmal Luft holen und dann widmen wir uns der Sonntagsfrage zu AVM. Und Fabian, es war nicht nur eine Noctua-Sonntagsfrage, sie hat das Noctua-Ergebnis, glaube ich, auch noch übertroffen. Mehr Teilnehmer, mehr Zugriffe.
Ja, das ist ja das Thema, das wir immer wieder haben. Ne? Sonntagsfrage nimmt man ein Thema, das jeden anspricht, und dann nimmt man ein Thema, wo man halt mehr ins Detail gehen kann. In dem Fall war es wieder das Thema, das jeden anspricht, denn wir reden gleich drüber reden, fast jeder von uns hat eine Fritzbox zu Hause.
Aber auch die beiden anderen Themen, die wir heute besprechen, die wir miteinander vermengen werden, nämlich die beiden schon angesprochenen Spiele, haben ja viele Spieler angesprochen. Mhm. Ja, jetzt habe ich auch genug von Sprechen und Ansprechen und Angesprochen geredet. Fangen wir an mit Dragon's Dogma 2. Ja, durchaus sehnlichst erwartet. Warum eigentlich, Fabian? Warum?
Das ist, da fragst du mich was. Ich musste mich dran erinnern. Ich hatte, lustigerweise habe ich an meine Redakteurs-E-Mail-Adresse die Anfrage bekommen, ob wir nicht einen Key haben wollen. Passiert manchmal, dass man mir schreibt, weil ich ja auch Spiele, über Spiele berichte bei uns, aber eigentlich macht die Tests ja Wolfgang. Und dann habe ich das intern an Wolfgang weitergeleitet, von wegen, hier hast du Bock, das zu testen. Und Wolfgang so, ne, habe ich noch nie von gehört, keine Ahnung, was das ist. Ja. Und dann ist so, ja, okay, hab ich erstmal nett gesagt, nein, wir haben keinen Bedarf. Und dann sehe ich ein paar Tage später, Wolfgang arbeitet an einem Test zu diesem Spiel, und dann so, ja, ich hatte dich auf dem Schirm, das ist ja anscheinend sehnlichst erwartet. Das wird ja tatsächlich herbeigesehen von vielen, und ja, anscheinend ist es ja wirklich so gewesen. Also ich habe nie ein Dragon's Dogma 1 gespielt, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ist das vielleicht wieder so ein Teil, was eigentlich älter ist als ich. Aber angekündigt war es schon länger. Das Thema spricht halt an. Ich meine, wir hatten ja letztes Jahr erst wieder ein Rollenspiel, das große Wellen geschlagen hat, ein Fantasy-Rollenspiel. Also ich rede von Baldur's Gate 3. Das hier ist es natürlich nicht genau vergleichbar, aber im Endeffekt, das Genre ist beliebt.
Also haben wir uns doch einen Key geben lassen.
Ja, ja.
Und dann fiel das Embargo auf Tests am vergangenen Mittwoch, also vor dem Freitag, als das Spiel erschienen ist, was ja grundsätzlich schon mal positiv ist. Gibt es ja aber auch nicht immer, dass das Testembargo auf Spiele vor dem Release fällt. Aber so haben wenigstens Interessenten noch einmal eine Chance, sich da die Urteile anzusehen. Unser Artikel erschien allerdings erst am Donnerstag, weil es dann hinter den Kulissen noch so ein bisschen widersprüchliche Meinungen gab, ob das Embargo jetzt auch direkt für Techniktests gegolten hat. Letztendlich sind wir dann aber Donnerstag online gegangen. Mittwoch hat man aber schon gesehen, das Spiel kommt gut an. Also die Wertungen, die wir dann auch erstmal übernommen hatten, weil Max sich das Spiel noch nicht selber angesehen hatte, die waren ja durchaus positiv auf Metacritics, was so das Spiel als solches anbelangt hat. Und wie es oft so ist, war auch nicht viel von in diesen, sag ich mal, eher Gameplay-inhaltsorientierten Spielen zu technischen Problemen zu lesen, was oftmals aber auch daran liegt, dass die Spieletests dann mit der Konsolenversion erstellt wurden. Aber man las durchaus hier und da schon mal auch auf den Konsolen von ein paar Problemchen. Und als wir online gehen, konnte man dann bei uns nachlesen, dass Technik auf dem PC, das Spiel basiert ja auf der Resident Evil Engine, starke Probleme hat. Oder kann man es so umschreiben?
Ja, also gigantische Probleme. Noch ganz kurz Einschub, 2012 im Mai kam Dragon's Dogma, also der erste Teil, das heißt, wir haben hier eine Fortsetzung nach 12 Jahren, insofern ja.
Da warst du schon auf der Welt.
Ja, aber ob ich da schon PC-Rollenspiele gespielt habe, ich bezweifle es. Aber ja, also, das war ja nicht der einzige Aspekt, vielleicht um das direkt vorwegzunehmen, das war ja nicht der einzige Aspekt, der in den Reviews, die dann vorab erstellt wurden, nicht durchkam, denn Capcom hat sich ja dazu entschieden, die Mikrotransaktionen erst ja, danach ins Spiel einzubetten. Das heißt, die Leute, die das getestet haben, haben das nicht gesehen und danach wurde dann halt ein Schwall an Mikrotransaktionen freigegeben, die in den Tests natürlich nicht berücksichtigt wurden und das hat natürlich dann berechtigterweise auch wieder für Unmut gesorgt. Wenn man sich aktuell auf Steam anschaut, die Bewertungen, da sind nur 54% positiv, von aber immerhin 40, schon über 40.000 Bewertungen, was ja wirklich
Ja, das
eine,
ist eine Menge.
das
Ja.
ist richtig, richtig viel, so kurz nach Release. Und gerade als es losging, als das Spiel wirklich erschienen war, frisch, ein paar Stunden später, da waren diese Bewertungen sogar größtenteils negativ. Also das hat sich sogar schon wieder ein Stück weit gefangen. Und wenn man sich dann mal, wenn man dann auf Steam runterscrollt oder wo auch immer man halt im Store ist und sich anschaut, was es da alles an Mikrotransaktionen gibt, dann erweckt sich einem wirklich, also es sind halt alles so 1 Euro, 2, 3, 4 Euro Käufe von wegen, ja, spare dir ein bisschen Spiel. Ne? Du kannst hier nervigen Grind oder was auch immer überspringen, wenn du ein paar Euro da lässt. Und das ist natürlich, das will man natürlich in einem Singleplayer-Spiel eigentlich nicht sehen. Also will man generell nicht sehen, aber vor allem nicht in einem Singleplayer-Game.
Ja, und es ist nicht die Premiere, dass ein Hersteller so vorgeht
Vor allem nicht bei
und
Capcom. Also,
ja.
das hat Capcom schon öfter so abgezogen. Ich habe irgendwo gelesen, dass es wohl in irgendeiner Fußnote auf einer hinteren Seite des Reviewers Guide stand oder so, aber den guckt man sich ja im Zweifelsfall eh nicht an, weil man ja gar nicht beeinflusst in den Test reingehen will. Also die Argumentation ist jetzt halt wieder, stört das Ganze. Also stören diese Mikrotransaktionen, denn man muss sie ja nicht nutzen. Ne? Also das Spiel ist ja komplett so spielbar ohne weitere Echtgeldkäufe, nachdem das Spiel, was ja auch schon wieder 65 Euro kostet, nachdem man das sich gekauft hat, muss man theoretisch nicht mehr Geld ausgeben.
Ja, das ist der Punkt, auf den ich gerade raus wollte. Ne? Stört das? Weil das andere Thema, was wir haben, das Technische, das stört ja auf jeden Fall. Aber führ deinen Gedanken noch zu Ende.
Die Sache ist halt immer, was ich mich persönlich frage, wenn es solche Mikrotransaktionen gibt, von wegen hier, du kannst dir Spielzeit sparen, das hat man ja, also ich muss immer an Ubisofts Spiele denken, ohne das jetzt wieder ganz böse zu meinen, aber gut, das ist ja auch häufig von wegen, kaufe diese Karte für Echtgeld, um alle Sammelobjekte aufzudecken oder irgendwie sowas. Und wenn es solche sowas gibt, dann frage ich mich halt, okay, aber wenn das Spiel ja Spaß machen würde, also wenn das Gameplay wirklich gelungen wäre, dann müsste ich ja nicht, dann hätte ich ja keinen Anreiz, Geld auszugeben, um Gameplay zu überspringen. Und insofern stelle ich zum einen halt eben bezweifle ich halt zum einen, dass das Spiel vom Gameplay her optimal ist, ob es da wirklich gelungen ist, wenn sich die Gelegenheit ergibt, dass der Wunsch aufkommt, eben etwas, einen Abschnitt dieses Spiels zu überspringen. Das zum einen. Und man kann natürlich dann auch noch böse argumentieren von wegen, naja, vielleicht wurde das Gameplay ja absichtlich in eine Richtung gestoßen, dass dieser Wunsch aufkommen kann. Was dann halt meint, das Spiel hätte besser sein können, wenn nicht die Monetarisierung im Vordergrund gestanden hätte. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Dragon's Dogma 2 ist. Ich habe das Spiel nicht gespielt. Aber in jedem Fall, egal welche dieser beiden Optionen es ist, von wegen des Gameplay ist einfach, hat da einfach Mängel, die dann Spieler eben sich wünschen lassen, sie könnten es überspringen oder aber es wurde gezielt dahin entwickelt, ist ja in beiden Fällen nichts, was für das Spiel sprechen würde.
Ja, und die Technik tut's halt leider aktuell auch nicht. Und das ist etwas, was wahrscheinlich auch eine ganze Menge Leser in den Techniktest von Wolfgang getrieben hat. Der hat nämlich Stand heute mehr Zugriffe als der zu Horizon Forbidden West. Denn da gibt's halt enorme Probleme. Vielleicht nochmal auf die erste Seite gesprungen, von Wolfgangs Techniktest zu Dragon's Dogma 2. Die hält ja inzwischen alle wesentlichen Informationen auch in Tabellenform bereit. Was bietet das Spiel? Es basiert halt auf der Resident Evil Engine, ist DirectX 12 exklusiv, nicht inklusiv, inklusive DirectX und auch nur inklusive DirectX 12, also exklusiv DirectX 12, bietet in Nvidia DLSS Super Resolution und AMD FSR Super Resolution, aber jeweils kein Frame Generation.
Meine Güte.
Und ja, das Optionsmenü bietet eine Reihe an Optionen, aber ist jetzt, würde ich sagen, nicht als Komfort Optionsmenü zu benennen. Es gibt aber immerhin Vergleichs-Screenshots, die mir ja ein Gefühl dafür vermitteln sollten oder vermitteln sollten, was sich tut, wenn ich da etwas umstelle.
Wir haben Raytracing für die Umgebungsverdeckung,
Ja.
wobei Wolfgang da sich das sicher auch angeschaut hat und Naja, also so richtig sieht man da, also man, wenn man darauf achtet, sieht man schon in einigen der Vergleichs-Screenshots oder generell im Spiel dann halt eben, dass Raytracing an ist oder ob es halt eben aus ist, ne? Aber es gibt keine Aha-Effekte durch die Strahlen in diesem Spiel. Das ist eigentlich eine Implementierung, die man, ja, das ist eine Fußnote.
So, und schon auf dem Weg zur Benchmark-Szene hat Wolfgang gemerkt, oh, da, oh, es ist ja mal wieder so einer der Titel, die nicht unbedingt leicht, verlässlich, reproduzierbar zu testen sind. Denn wir haben Tag-Nacht-Wechsel, der hat absurde Auswirkungen auf die FPS. Und wir haben, ich sag mal, das Land und die Stadt. Und auf dem Land oder außerhalb der Städte liegen die FPS auf einem ganz anderen Niveau, als sie in der Stadt liegen. Hat so ein bisschen was mit der Verschiebung der Last zu tun. Da kommen wir gleich nochmal zu. Wolfgang hat sich für den GPU-Testparcours dann erstmal für eine Szene außerhalb der Städte entschieden, weil man da eben auch besser unterschiedliche GPUs vergleichen kann, weil die CPU eine geringere Rolle spielt. Und hat eine, ja, hat ein, ich würde, ist es so eine Schlucht, ein Tal sich ausgewählt, wo zumindest nicht der, ja, wo es nicht auf die Minute drauf ankommt, wo die Sonne gerade steht, ob des
Ja, genau, er hat es dann ja auch am Tag
Schattenwurfes.
gemacht, denn
Ja,
also prinzipiell ist es ja so, ne, am Tag lief es am besten,
ja.
nachts nicht ganz so gut, aber auch noch okay. Das Problem war halt Dämmerung, also Morgen- und Abenddämmerung, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Weil man die Tageszeit aber nicht beeinflussen kann, war es nicht wirklich eine Option, da zu benchmarken. Dann hätte er ja immer einen Tag in-game warten müssen, um die nächsten
Wenn er Pech hat, ja.
Grafikkarten-Benchmark
Ja.
anzustoßen. Und das wäre zeitlich keine Option gewesen bei. Wie viele Grafikkarten sind im Testparcours? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also 20 Stück oder was? Plus drei Auflösungen, also hättest vergessen können, wie viele Tage du dann
Ja.
in-game hättest verharren müssen.
So, also wir haben da insofern schon einen Best Case
Ja, genau, also
GPU
für die Performance ist
Benchmarks
es ein Best
gehabt.
Case.
Und nichtsdestoweniger. Und auch in Anbetracht der Grafik, die man präsentiert bekommt, die ist nämlich wirklich nicht dolle. Also Wolfgangs Fazit ist, sieht aus wie aus dem letzten Jahrzehnt.
Ja, also es ist grafisch so auf dem Niveau einer AA-Produktion von 2016, würde ich sagen. Plus
Ja, und
Raytracing für die Umgebungsverdeckung. Was nicht
damit kriegt man
wirklich.
dann im Best-Case-Szenario, und er hat in allen Auflösungen DLSS oder FSR Quality genutzt, um, sage ich mal, überhaupt auf den grünen Zweig zu kommen, und auch weil er gesehen hat, dass es, sobald ich nicht mehr mich am Tag in dieser Testszene befinde, es schnell sehr, sehr eng wird, insbesondere für kleinere Grafikkarten. Auch in Full HD hat er das halt durchweg genutzt und kommt dann in Full HD mit einer 4090 auf einem Ryzen 9 7950 X3D, also dem schnellsten Gaming-PC, den man sich zurzeit hinstellen kann, mit DLSS Quality auf 147 FPS.
Das an sich ist ja noch okay, kann man ja super spielen. Das Problem ist halt, dass man mit einer 6700 XT beispielsweise, einer 4060, damit auch mit einer 3060, keine 60 FPS erreicht. Und wir sind ja, wie gesagt, schon mit DLSS unterwegs in Full HD. Und das ist das Best-Case-Szenario, ne? Also wenn wir in der Stadt sind, bei der Abenddämmerung, dann rutschst du da unter 30. Mit einer 4060. In Full HD. Also.
Ja, und die 4060 Ti ist die dann die einzige Karte, die er noch in WQAD mitgeschleppt hat, was ja aber mit DLSS Quality auch nicht mehr WQAD entspricht, aber in der Auflösung schon tendenziell besser aussieht. Haben wir schon x-fach drüber gesprochen. Also es gibt eigentlich keinen Grund, es nicht zu nutzen. Erreicht er auch keine 60 FPS, nämlich landet bei 52, und wenn man dann Zielauflösung UHD, aber wieder mit DLSS FSR Quality nutzt, dann ja, wo, na, 4070 super, hüpfen wir dann über die 60 FPS, und eine 3080 oder eine 7900 GAE oder eine 4070, eine 7800 XT oder eine 6800 XT liegen unter den 60 FPS. Mit der 6800 XT ist man dann nur noch bei 44 FPS, und die Frametimes sind immer, also 20% schlechter, würde ich sagen. 15-20%. Also da ist die Diskrepanz jetzt nicht gigantisch groß, aber das muss man halt auch immer noch mal bedenken. Und was dabei auffällt, ist, auch wenn er eine Szene gesucht hat, die maximal den Fokus auf die GPU legt, dass die Skalierung von Full HD hoch zu UHD oder andersrum ja schwächer ausfällt, als wir das sonst so in Spielen oder im Gesamttestparcours kennen. Das heißt, Grafikkarten können durch das Zurückschalten der Auflösung weniger profitieren, als sie es sonst tun.
Also bei der 4090 dürfte es von UHD beispielsweise auf Full HD runter. Ja, weil es mal mit DLSS Quality dann, aber man hat halt nur 30% FPS mehr oder so.
Es liegt nicht daran, jetzt könnte man ja sagen, okay, Full HD, die Karte ist doch eh immer überfordert in Full HD, das liegt doch an der CPU. Nein, das hat sich Wolfgang auch explizit nochmal in dieser Best-Case-Testszene für GPU-Benchmarks angesehen. Das ist eben nicht die CPU, die in diesem Areal, wo er diesen Test gemacht hat, für die GPUs limitiert. Ja, also lässt sich festhalten, das Spiel läuft schlecht und man darf da halt auch wirklich nicht auf die absoluten High-End-Modelle gucken. Und darf nicht vergessen, dass in allen Auflösungen schon DLSS FSR Quality zum Einsatz gekommen ist, sondern muss eben das im Hinterkopf behalten und berücksichtigen, dass es ja viele, viele, viele Spieler zu Recht mit langsameren oder älteren Grafikkarten unterwegs sind. Und das ist einfach eine Katastrophe, ne? Also du hast schon angesprochen, die ganzen 50er Grafikkarten in Full HD mit DLSS FSR Quality. Mhm. Das darf einfach nicht sein.
Ja, also zum Beispiel also Minimalanforderung ist, nennen sie eine RX 5500 XT für 1080p 30 FPS und empfohlen wird eine GTX 2080 steht hier, ich meine wahrscheinlich die RTX 2080, für UHD 30 FPS und ich glaube, das haut gar nicht, selbst mit diesem Best Case haut das dann nicht unbedingt hin, dass wir mit der 2080 hier auf die 30 FPS kommen in UHD. Also es läuft da auch nochmal schlechter, als die Entwickler das halt eben angegeben haben.
Und wir kommen gleich mal nochmal auf die CPU zu sprechen, springen jetzt aber gleich erstmal, sage ich mal, ins gleiche Szenario bei Horizon Forbidden West. Ob ich das heute nochmal hinbekomme, das richtig auszusprechen. Wir werden es sehen und hören. Was er sich im Nachgang nochmal angeguckt hat, der Artikel ging ja nicht gleich mit den ganzen Grafikkarten online, weil das einfach Zeit braucht, ist auch nochmal der Game Ready, na Game Ready heißen sie ja nicht, der erste Treiber, oder im ersten Test, als der online ging am Donnerstag, da gab es von Nvidia schon einen Game Ready Treiber, aber von Intel und AMD gab es offiziell noch keine Unterstützung, das wurde dann nachgereicht Ende der Woche, das hat er sich dann auch nochmal angeguckt. Ja, also da sind, auf der A77 hat er in seiner Sequenz 3% mehr FPS gehabt mit dem 5379er Treiber und auf einer 79 XTX und einer 6700 XT waren es, ja, auf der 79 XTX waren es mit dem 2431 statt 2421 waren es 5% mehr und auf der 6700 XT waren es 2% mehr. Also das lag jetzt auch bei diesen beiden Grafikkartenserien nicht allein nur daran, dass da noch keine optimierten Treiber zum Einsatz gekommen sind. Auch mit den optimierten Treibern ändert sich an dem schon Donnerstag gezeigten Bild herzlich wenig. Nicht nur in Anbetracht der grafischen Präsentation, sondern auch unabhängig davon läuft das Spiel im Best Case nicht gut.
Ja, und das ist dann halt wirklich so ein Fall, wo man sagen kann, hier ist schlecht optimiert. Ich meine, man liest es ja immer mal wieder, immer wenn ein Spiel nicht 144 FPS mit einer 1060 in UHD erreicht, gefühlt, wird irgendwer unter dem Test kommentieren, das ist schlecht optimiert. Oder hier wird dann mit DLSS kaschiert oder was auch immer. Ich finde das halt immer schwierig, so ein Argument zu bringen, wenn das Spiel halt richtig gut aussieht. Zum Beispiel bei Alan Wake 2 von einer schlechten Optimierung zu reden, steht, finde ich, auf einem sehr schweren Stand. Wenn man aber ein Spiel hat, das nicht nur nicht zeitgemäß aussieht, sondern wirklich altbacken, ja, von der Grafik. Und das dann auch noch so katastrophal schlecht läuft und so eine absurde Skalierung und so auch eine Inkonsistenz bei den FPS im Spielverlauf vorweist. Das ist ja also Horror. Schlimmer kann es ja eigentlich nicht sein bei einer PC-Portierung.
Ja, springen wir mal zu einem anderen Titel, Fabian, der vielleicht ein bisschen besser aussieht.
Ah, fantastisch. Horizon Forbidden West. Ist ja schon theoretisch 2 Jahre alt, ist ja 2022 für die PlayStation 4 und 5 erschienen. War ja, glaube ich, eines der letzten Spiele, das noch beide Konsolen mitgenommen hat. Die Erweiterung Burning Shores kam dann nur noch für die PlayStation 5. Und es sah auf der PlayStation 5, ich habe es da ja schon gespielt, es sah schon da fantastisch aus. Also es gab da halt das 30, das 40, das 60 FPS Profil. Ich musste 60 nehmen, weil ich sonst Kopfschmerzen bekommen habe. Aber habe mir das ab und zu mal, wenn ich dann so einen Punkt erreicht habe, der einfach fantastisch aussah von der Aussicht, habe ich mir das auf 30 FPS, also mit höherer Renderauflösung und noch mehr Details und so, habe ich mir das mal angeschaut. Und wunderschön. Also ist zwar kein Raytracing, hat kein Path-Tracing, was auch immer, aber so, ich glaube, das ist Peak-Rasterizer-Grafik. Schöner kann es eigentlich nicht werden. Und das gerade bei einem Open-World-Spiel ist ja, die ja eigentlich selten die grafischen Vorzeigetitel sind. Klar, jetzt haben wir Cyberpunk gehabt die letzten Jahre, aber normalerweise ist bei Open World der Fokus ja ein anderer. Und dass das Spiel dann so fantastisch toll aussieht, das war, also es ist eines der schönsten Spiele, die wir derzeit auf dem PC haben, irgendwo neben Phantom Liberty und Alan Wake 2 und Avatar Frontiers of Pandora. Und es schafft das halt im Grunde genommen mit gar nicht mal so hohen Leistungsanforderungen. Denn was sollen wir erwarten? Es kommt ja von der PlayStation 4 und 5.
Ja, wobei ich jetzt auch noch mal kurz hier in einem Tab habe ich Dragon's Dogma 2 UHD DLSS FSR Quality auf und in dem anderen dasselbe für vor beiden. Also ich krieg's nicht hin. Horizon Forbidden West. Was Wolfgang dann in UHD auch mit DLSS FSR XeSS Quality getestet hat. Und da sind wir in der Testszene, die allerdings jetzt auch nicht den absoluten Best Case darstellt. Das muss man hier auch wieder bedenken. Also weil jetzt, wir haben ungefähr das gleiche FPS-Niveau in UHD. Hm. Die Grafik ist halt um Längen besser.
Wir sind schon noch mal ein Stück höher. Also das ist jetzt nicht, ne, also.
Ja, obenrum nicht ganz, ne. Wir haben die 4090 mit 113,5 FPS in der Testsequenz in
Horizon. Ja, aber das ist ja ein Spiel, das Radio uns ein bisschen favored. Also wenn du dir das jetzt anschaust, wie die XDX zum Beispiel, die hat ja über 20 FPS mehr.
Okay, dann nehme ich mein Argument zurück.
Wir haben auch die 4070, die schafft hier 60 FPS, wo sie in Dragon's Dogma nur 50, nicht mal 50 geschafft hat. Also ja. Man hat schon nochmal ein bisschen besser. Aber es wird ja vor allem besser. Nee, also du hast schon recht, in UHD ist der Sprung nicht so groß, aber wenn man sich dann Full HD beispielsweise anschaut und dann sieht, dass hier ja eine 4060 spielend über, was heißt spielend, aber sie kommt über 60 FPS.
Ja, ohne
und
DLSS.
Das zwar ohne DLSS und in Dragon's Dogma schafft die 4060 45 FPS mit DLSS-Quality oder FSR-Quality. Also, ja. Das Spiel läuft deutlich besser, obwohl es viel, viel besser aussieht.
Und selbst dann, wenn ich den wirklich Best-Case Dragon's Dogma gegenüberstelle.
Ja.
Ich erwähne das wahrscheinlich noch 15 Mal im Podcast, aber wir vergleichen hier eine für das Spiel repräsentative Benchmark-Szene in Horizon Forbidden West mit dem Best Case, weil das eben der gewesen ist, der sich für GPU-Benchmarks am besten eignet in Dragon's Dogma.
Ja.
Also es ist einfach kein Vergleich. Und du hast es auch schon angesprochen. Normalerweise würde man sagen, naja, Open World, okay, ich muss mich halt irgendwie auch konzentrieren. Und das ist halt auch gar nicht so einfach. Ja, ohne Laden da die Welten irgendwie durch den Grafikprozessor zu jagen und schön zu rendern, je nachdem, wo ich gerade bin. Aber Horizon Forbidden West zeigt halt, dass es dann doch irgendwie möglich ist, das gigantisch gut aussehen zu lassen. Bei, ja, angemessenen Hardware oder über, ja, angemessenen, wenn nicht sogar eher tendenziell überraschend niedrigen Hardwareanforderungen.
Ja, ja.
Wolfgang testet ja auch da wieder. Er hat später, da können wir auch nochmal drauf eingehen, hat er auch mit niedrigeren Details getestet, aber wir reden ja hier wirklich auch über besser geht nicht. Hm. Da kann man schon eine Menge, auch mit schwächeren Grafikkarten, wenn man dann eben nicht auf UHD wechselt. Wir können ja nochmal einen Blick auf WQHD wegwerfen, auch ohne, also wirklich nativ gerendert. Ja, da kriegt eine 4060 Ti mit maximalen Details nur 54 FPS, also gar nicht ganz die 60, aber
was halt ja, DLSS an, dann reicht es, ne? Und die 6700 XT hängt auch ungefähr bei 60 FPS. Mit einer 7700 XT ist man schon eher Richtung 70 FPS unterwegs. Also mit aktueller Mittelklasse-Hardware in der verbreitetsten Auflösung WQHD ist es selbst nativ spielend machbar, das in sehr hoch, glaube ich, heißt es in dem Fall. Also ist nicht ganz das maximale Preset, glaube ich. Man kann hier und da noch ein bisschen was, aber fast das Maximale.
Ich habe es gerade schon angesprochen, Wolfgang hat sich dann ja auch im Nachgang mit einem Update nochmal die Leistung angesehen, wenn man jetzt nicht mit den allerhöchsten Grafikdetails testet. Der Rückschritt von sehr hoch auf hoch, der ergibt jetzt, wenn man rein auf die Presets sich bezieht, nicht wirklich Sinn, weil der Leistungssprung ist sehr, sehr gering im einstelligen Bereich. Aber wenn man dann auf Mittel zurückschaltet, dann tut sich was. Ja, das ist auch bei der Optik dann wahrnehmbar. Die Texturen leiden stark.
Sieht bestimmt heute noch besser aus als auf der PlayStation 4.
Ja, und sein und bei Textur muss man halt immer im Hinterkopf behalten, auch wenn die an die Presets gekoppelt sind, was durchaus Sinn ergibt, weil schwächere Grafikkarten oftmals auch weniger RAM haben oder VRAM haben, aber das ja nicht immer der Fall sein muss. Texturen kann man ja auch manuell immer wieder hochsetzen und dann halt gucken, ob es noch in den Speicher passt oder anfängt zu stocken. Das war auch sein Ratschlag. Also wer Leistung freischaufeln muss oder will, der kann auf schwächeren Grafikkarten schon noch im Mittelpreset spielen und gucken, ob er vielleicht die Texturen wieder anheben kann. Wo man dann gucken muss, was eben auch beeinflusst wird durch das Zurückschalten auf Mittel, ist das Level of Detail. Das ist dann schon sehr aggressiv und wenn man dann durch die Welt läuft, dann ploppt's dann doch 30 Meter vor einem in der Spielwelt sichtbar immer und immer wieder auf. Und damit zu spielen, ja, kann man auch wieder gucken, ob das Preset da vielleicht in dem Punkt eine Stufe zu weit gegangen ist und man auf seiner eigenen Hardware da manuell dann vielleicht wieder auf hoch zurückgehen kann oder auf eine höhere Stufe. Aber ja, dann kann man auf jeden Fall, wenn man erstmal sagt, Mittel in Ordnung, nehme ich jetzt in Full HD und ich habe halt nur eine Intel Arc A57, dann habe ich die 60 FPS immer noch. Mit einer 3060 habe ich 74 FPS, eine 6650 XT habe ich knapp 90, das gleiche mit einer 4060 und eine RX 7600. Wirklich keine schnelle Grafikkarte, wenn man es auch mit den letzten Generationen vergleicht und was man früher in der Einstiegsklasse geboten bekommen hat, kriege ich halt auch meine 90 FPS. Ja, ich habe vorhin nochmal mit Wolfgang telefoniert, um mich nochmal mit ihm da abzustimmen, was jetzt so seine Meinung war, dann mich nochmal explizit darauf hingewiesen, nicht zu vergessen, dass das natürlich bei Weitem nicht mehr so opulent aussieht und gerade das Level of Detail, das nervt schon. Ja, aber ich glaube, man kann nicht behaupten, dass das Spiel dann deutlich schlechter als Dragon's Dogma aussieht.
Ist das möglich? Kriegt man Horizon so sehr runtergezüchtet, dass es schlechter aussieht als Dragon's Dogma? Das wäre ein lustiger Vergleich. Du hast eben den VRAM schon angesprochen. Wir können das ja noch kurz erwähnen. Das hat sich Wolfgang ja auch in beiden Fällen angeschaut. Und es ist auch das identische Ergebnis. 8 GB reichen für Full HD, 10 GB reichen für WQHD und 12 GB reichen für UHD. Ist ja generell die Staffelung, die wir häufiger haben. Insofern sollten hier ja tendenziell noch einige Grafikkarten, die vielleicht nicht sehr hoch packen, aber mittel auch noch genug, also 8 oder 10 GB haben, um dann in WQHD oder in Full HD die Texturen ganz aufzudrehen, ja.
Jetzt lass uns nochmal zum Thema CPUs zurückspringen und damit nochmal beide Spiele über einen Kamm scheren, was wir ja gerade die ganze Zeit schon getan haben. Denn Wolfgang testet in seinem Standard-GPU-Testsystem ja immer mit einem Ryzen 9 7950X3D und das ist auch nach Vorstellung des 14900KS, wir spruchen darüber, über diese ruhmreichliche CPU, in unserem Testparcours auch immer noch die mit 1% Vorsprung schnellste Gaming-CPU, die man für Geld kaufen kann. Hat aber nicht jeder. Und es ist immer ein relativ großer Aufwand neben GPU-Benchmarks, denn GPUs lassen sich, insbesondere wenn man Wolfgang Andermar heißt, relativ schnell wechseln, auch noch GPU-Benchmarks auf die Beine zu stellen, erst recht, wenn man plattformübergreifend testet, denn man muss die ganze Plattform wechseln. Außerdem ist der Prozessor nicht so einfach getauscht wie die Grafikkarte und man läuft immer Gefahr, dass Windows beim x-ten Prozessorwechsel dann irgendwann sagt, ja, ich weiß auch nicht, ich sag dir das zwar nicht und du wirst es auch, wenn du Pech hast, gar nicht feststellen, aber jetzt hakt dir irgendwas und die Leistung ist nicht die, die sie sein sollte.
Plus, du hast halt manchmal Spiele, die sagen, nach 5 CPUs ist Schluss.
Wo wir bei Dragon's Dogma wären.
Genau.
Ja, das ist nämlich wieder ein Spiel, was nach oder was innerhalb von 24 Stunden nur auf 5 verschiedene Systeme läuft und eine Grafikkarte definiert kein System, aber ein Prozessor eben schon. Und damit war da relativ schnell Schluss. Aber das hat für die Erkenntnis eigentlich trotzdem gereicht, die er gewinnen wollte. Denn dieser CPU-Benchmark hat dann nochmal die andere Perspektive eröffnet, die vorhin auch schon angesprochen wurde von uns. GPU-Benchmarks, Mittagssonne in einem Tal, auf dem Land, um überhaupt GPU-Unterschiede herausarbeiten zu können. In Dragon's Dogma ergibt keinen Sinn für die CPU-Tests, denn was da zählt, ist der Gang in die Stadt. Und da offenbart sich dann ja die ganze Katastrophe letztendlich, so wie sie dann auch von Spielern auf Steam seit dem Erscheinen dann vielerorten breitgetreten worden ist. Das Spiel läuft einfach beschissen, wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Und das liegt dann überhaupt nicht mehr in der Grafikkarte, sondern eigentlich nur noch an der CPU.
Das Interessante ist ja auch, ob wir jetzt einen 14900K-Trend haben oder einen i5 12600K, da liegen nur 30% dazwischen, wo es eigentlich tendenziell mehr sein könnten. Das Niveau ändert sich nicht so sehr, aber vor allem ist es ein sehr niedriges Niveau. Also selbst mit 14.900K oder einem 7800X 3D liegen wir bei ungefähr 70 FPS in dem Fall auf einer 4090 in 720p.
Mit DLSS Ultra Performance. Also ich glaube, das sind noch 4x5 Pixel oder so.
Ja. Also es ist wirklich absurd schlecht.
Ja, und die Frametimes sind dann ja nur noch in den 30ern. Ne?
Ich sehe es also, gerade, ja.
Ja, und also was ja, und jetzt gucke ich mir nochmal an, von wo wir kamen. Also aus der Best-Case-GPU-Benchmark-Szene, da hatten wir mit einer 4090 in Full HD, ja, mit DLSS Quality hatten wir 150 FPS. Und jetzt in der Stadt, wo man die Grafikkarte oder Wolfgang die Grafikkarte bestmöglich komplett aus der Gleichung rausgenommen hat, landen wir bei 70 FPS. Und
es hat ja nicht jeder den 14.900K. Stell dir vor, du hast einen, na gut, der 3600X ist jetzt hier nicht dabei wegen dem 5 CPU-Limit, aber wir sehen ja, wo die Reise hingeht. Ne? Dann sind halt 60 FPS nie drin, egal was du für eine Grafikkarte hast, egal was du einstellst, es sind einfach keine 60 FPS möglich.
Ja, und je stärker meine Grafikkarte ist, desto irrelevanter ist das dann in der Stadt und desto eher werde ich von der, ja, dieser enormen CPU-Last, die da erzeugt wird, eingeholt. Und da hatte ja Capcom direkt zum Release, als dann auch die Techniktests ein bisschen stärker die Runde machten und vielleicht auch unserer, aber neben nicht nur unserer, ein Statement veröffentlicht, gesagt, ja, das liegt halt schon an den ganzen NPCs, die wir hier simulieren und das machen wir auch wirklich gut und das sind eine ganze Menge. Und wir gucken mal, ob wir da noch Wege finden, das in irgendeiner Art und Weise effizienter zu machen. Und ja, NPCs in der
Open World. Skylines 2 an.
Ja? Na, ja, NPCs also in der Open World sind ein Thema, ne? Und
ja, aber das hat ja Ubisoft schon vor 10 Jahren mit Unity super hinbekommen. Also ich weiß nicht, ob du dich an die Menschenmengen erinnerst in diesem Spiel. Das war ja damals das große Highlight und es lief ja trotzdem deutlich besser als das hier. X Jahre später, auf viel besseren CPUs. Ich habe gerade gesehen, der 5800X 3D, den ich ja auch im PC habe, der hat mit dem PC Ziel FPS liegt ja unter 30. Also der 5800X 3D. Es ist absurd.
Das ist der Grund, warum viele, viele Spieler davon sprechen, dass das Spiel einfach nicht gut läuft.
Das mag
Szenen auf dem Land geben. Nicht gut,
es läuft furchtbar.
Wo es mal gut läuft, aber selbst High-End-Rechner sind in der Stadt oder an den von dir genannten in den Grauzonen absolut am Limit.
Ja.
Also, ja, verrückt. Und durch die CPU-Tests, die Wolfgang als Update zum Techniktest schon für Dragon's Dogma gestern veröffentlicht hat und während wir reden, wird das auch nochmal im starken Kontrast zu schon wieder vor beiden Horizon Forbidden West online gehen.
Und das ist der Wunsch, ne?
Die zeigen das halt eindeutig und das darf einfach so nicht sein.
Ja, genau.
Sein.
Also wenn wir beim 7800X 3D bleiben, ich hatte es eben angesprochen, 67 FPS in Dragon's Dogma in der 720p mit DLSS schlag mich tot. Und in Horizon Forbidden West sind es 160. Also fast 100 FPS mehr in diesem
CPU-Limit.
Ne? Ja, more auch. Aber es ist, und der von mir eben hier vermisste 3600, den der ja immer noch viele im PC haben dürften, der erreicht auch 76 FPS. Also kommt locker über die 60 FPS. 5800X 3D, der liegt bei 140 fast, 136,9. Und der 14900K, um auch noch das Intel-Top-Modell dann zu nennen, wobei, ja, der KS, aber da haben wir 157 FPS. Also das sind hohe Bildraten, ne? Der Prozessor steht da auch einem 144 Hertz Gaming nicht unbedingt im Wege. Und das in einem Open-World-Spiel, das bestimmt auch viele NPCs hat. Also.
Ja, und was man auch ganz gut sieht, ist, dass vor beiden. Also ich wirklich. Ich
könnte. Vor beiden!
Vor beiden. Dass dieser Titel von Sony, ja, der kommt dann in Full HD auf den allerstärksten Grafikkarten, kommt der ins CPU-Limit in der Testsequenz, aber das ist ja auch das, was man eigentlich normalerweise dann irgendwie erwartet.
Ja, was man ja auch herausstellen will mit diesem Benchmark.
Ja, und was aber bei Dragon's Dogma eben nur dann funktioniert, wenn man zwei völlig verschiedene Sequenzen nutzt, weil die sich halt auch völlig unterschiedlich verhalten. Und ich habe mir nochmal den Test zum Intel Core i9 14900KS rausgegriffen, weil ich glaube, man muss es auch noch mal anders einordnen, um zu verstehen, was für eine Katastrophe das eigentlich bei Dragon's Dogma ist. Jetzt bin ich, habe mich hier in meinen Tabs verlaufen. Also wir haben mit dem allerschnellsten Prozessor, den Wolfgang getestet hat, in Dragon's Dogma 2 in einer Stadt, die extrem CPU-limitiert ist, nämlich dem 14900K. Den KS haben wir nicht genommen, können wir 1% draufrechnen, 73 FPS. Die GPU spielt da keine Rolle, die Auflösung ist so gering, egal. Und wenn ich jetzt mal in den Core i9-Test reingucke, dann haben wir da ja 11 Spiele, die wir auch mit einer 4090 in 27p mit teilweise maximalem Upscaling-Faktor, Quality-Preset, also mit Ultra-Performance und so testen. Und dann fange ich mal an zu scrollen. Der absolute CPU-Keller im Benchmark-Parcours ist ja Anno 1800 mit diesem 110.000 Einwohner-Safe-Game. Dann habe ich 86. Mit einem 7800X 3D und einem 14900KS hat da 84,9. Das heißt, dieses Aufbaustrategiespiel im absoluten Late Game, wo man zu Recht irgendwann Probleme kriegt auf schwächeren PCs und das liegt dann nicht mehr an der Grafikkarte, sondern an der CPU, habe ich mehr FPS als ein Dragon's Dogma 2 in der Stadt. Ja, und wenn ich dann runterscrolle, Baldur's Gate ist irgendwo bei 160ern, gut Counter-Strike, über 1000 mit den schnellsten CPUs, wenn die GPU keine Rolle spielt. Phantom Liberty, auch quasi alles durch die Bank weg, bis auf ein 13100F, das ist ein Vierkern-CPU, die hat 87 FPS, alles andere hat weit über 100 teilweise. Ich könnte jetzt runterscrollen, es gibt einfach kein anderes Spiel, weil ich, ja, wie schon angesprochen, Anno 1800 mit dem Safe-Game, was wir nutzen, ist ja die größte Bürde, die man der CPU auferlegen kann in diesem Spiele oder der CPU-Spiele-Testparcours. Kein anderes Spiel hat so wenig FPS im CPU-Limit.
Wir haben natürlich nicht alles getestet, ne? Teilweise hatten wir ja auch Spiele, wo wir gesagt haben, die laufen so räudig, die testen wir erst gar nicht. Aber Stand jetzt ist das, also Dragon's Dogma 2, von der Optimierung her das schlechteste Spiel, das wir in den letzten Jahren getestet haben. Und ich habe gerade nochmal nachgeschaut, was mich jetzt auch interessiert hat. Also wenn wir 720p, also HD Ready oder was auch immer, wenn man das nennen möchte, wenn wir das mit der DLSS Ultra Performance kombinieren, dann haben wir die sagenhafte Auflösung von ja, 420 mal 240 Pixel.
Ja, mit feinstem AI-Upscaling.
Oder halt auch nicht im Fall von FSR. Aber wobei hier ist es ja die 4090. Also
Gut,
ja.
aber das kann man der CPU jetzt ja nicht ankreiden. Das dient ja nur dem Freistellen, dem Freilegen des Bottlenecks auf dem
Das ist absurd.
Prozessor. Also da muss Capcom einfach noch was machen. Sonst hast du in den Städten auf den meisten Gaming-PCs ruckelt's, egal was du im Grafikmenü machst, weil es einfach überhaupt nichts damit zu tun hat, was du im Grafikmenü machst und welche Grafikkarte du im System hast, sondern die schnellsten CPUs scheitern halt an der 40 FPS Frame
Vielleicht
Times.
kommt ja eine Mikrotransaktion für 20% mehr FPS im CPU-Limit.
Ja. So, enden wir auf einer positiven Note, Fabian, und gucken noch einmal, du hast es schon angesprochen, noch einmal trotzdem auf die CPU-Benchmarks bei Horizon Forbidden West.
Oh, du hast es
Da haben wir
hinbekommen.
auf aber mit einem kleinen Haker. Da ist die schlechteste CPU, die Wolfgang sich angeguckt hat. In dem Fall ist es der AMD Ryzen 5 3600. Das Spiel hat nämlich nicht nach 5 CPUs in 24 Stunden dicht gemacht. Da sind wir bei 76 FPS im Durchschnitt und Frametimes von 60,3. Also wenn ich den Anspruch habe, in einer mir gebotenen Auflösung mit 60 FPS zu spielen und ich weiß, ich habe die Grafikkarte dafür, dann bin ich ab einem doch schon relativ betagten, aber
Ja, das
damals
ist
sehr, sehr.
Last Gen Mittelklasse, ne? Ende des Jahres wird es dann wahrscheinlich Last Gen Mittelklasse sein. Also insofern.
Die reichen mir dann in UHD bis Full HD für 60 FPS aus,
Ja.
wenn es meine Grafikkarte eben auch mitmacht. Ja, das ist doch eigentlich auch das nochmal. Ja, ein schönes Fazit zu Horizon Forbidden
Ja,
West.
generell hatten wir ja letzte Woche im Podcast noch die Befürchtung, dass es technisch vielleicht nicht ganz so rund laufen wird, weil es ja keine Keys vorab gab. Also für uns zumindest nicht. Ich glaube, für.
Nee, ja, es gab, man darf es ja auch mal beim Namen nennen, Digital Foundry hatte vorab was. Wobei man sich da immer nicht sicher ist, kam es jetzt über den Publisher, kam es über Nvidia, das hat beides schon gegeben.
Ja.
Die hatten was, aber es waren
Und
die
es waren
einzigen,
auch keine
soweit ich weiß.
Benchmarks, aber also es gab halt keine Benchmark-Tests vorab, also keine mit mehreren Grafikkarten, ausführlichen Balkendiagrammen, ne? Und da hatten wir halt befürchtet, es wird vielleicht so wie bei The Last of Us Part One vor, war das vor einem Jahr? Ja, ich glaube, ne? Und ist, nein, also auch aus der Hinsicht ist es ja, aus der Perspektive ist es ja eine positive Überraschung gewesen. Es läuft einwandfrei, sieht super aus, tolles Spiel inhaltlich auch, beziehungsweise halt das, was man erwarten kann, wenn man den Vorgänger gespielt hat. So soll eine PC-Portierung aussehen. Daran gibt es ja quasi nichts zu bemängeln, außer dass es einem am Anfang nicht sagt, dass es 10 Minuten bräuchte, um alle Shader zu kompilieren.
Ja, den Punkt, den hattest du mir gerade noch in den Mund gelegt, den wollte ich auch noch mal ansprechen, genau, weil das war ja das Riesenthema bei The Last of Us Part One, als es auf dem PC erschienen ist. Das haben wir hier auch wieder. Es gibt die, ich glaube, sie heißen diesmal nicht Gebäudeshader, nee, es gibt ja ein Workaround anscheinend nach, statt das Zeug wieder Gebäudeshader zu nennen, weil die Shader compiled werden. Oder Building Shaders, genau, das ist ja der englische
Ja,
Ausdruck ist ja
ja.
Building Shaders und im Deutschen dann Gebäudeshader.
Das wurde ja auch
Weil,
gefixt dann nach einer Woche oder was. Aber ja, es ist immer
ja,
noch lustig.
und in Horizon Forbidden West ist das Problem gar nicht aufgetreten, weil das Spiel einem das gar nicht sagt. Und das ist natürlich auch wieder ein bisschen, ja, der falsche Ansatz. Ob das jetzt der Ansatz war, um das Problem in der Übersetzung zu lösen, sei mal dahingestellt. Aber es dauert halt durchaus seine Zeit, bis das Spiel bei dem ersten Start oder nach einem Wechsel der Grafikkarte oder nach einem Wechsel des Treibers diese Shader vorab kompiliert hat. Das dauert auf der Nvidia-Grafikkarte, die Wolfgang genutzt hat, hat es 11 Minuten gedauert, auf einer Radeon 14 und auf einer Arc 29 Minuten. Das haben wir auch die letzten Monate und mittlerweile ja fast Jahre gesehen, dass das auf Intel Arc GPUs immer eine Ecke länger dauert und auf Nvidia GPUs in der Regel ein bisschen schneller läuft als auf Radeon. Und man weiß nicht so recht, wann das fertig ist. Das kann wiederum aber auch, und deswegen sollte ein Publisher da eigentlich mal für sorgen, dass der Nutzer weiß, was Sache ist, sorgt halt dafür, dass wenn ich das Spiel nach, wie viel, 100 Gigabyte sind es wieder, glaube ich, etwas über, wenn ich das recht in Erinnerung habe.
120, 130 Gigabyte sind
Ja,
reserviert, glaube
also
ich,
wenn ich damit
wahrscheinlich.
endlich fertig bin und reinrenne und dann das erste, oder was heißt, erste Level, wenn ich dann in die Open World starte und nicht gewartet habe, bis es fertig war, dann kann es halt haken, weil das geht unfassbar auf die CPU. Und die Leistung fehlt dann einfach, auch in diesem Spiel. Und deswegen wäre es immer gut, wenn der Publisher und dann soll er es am Ende wieder Gebäudeshader und dann lachen alle drüber nennen, wenn er dem Spieler klar macht, dass da noch was läuft. Und es gibt ja auch viele Spiele, die dann auch sagen, du kannst jetzt spielen, weil die Shader für Level 1 sind fertig oder so. Aber denk dran, das wird noch nicht so laufen, wie es laufen soll. Ja. So. Und das führt dann aber sicherlich auch zu der ein oder anderen negativen Rezension aus Leistungsperspektive, weil jemand den ersten Eindruck teilt. Und die Zeiten, die Wolfgang genannt hat, sind ja auch wieder Zeiten auf dem Ryzen 9 7950X3D. Das kann auf schwächeren CPUs dann eben auch durchaus noch eine Ecke länger dauern. Und das ist ja dann auch wieder schade. Also ich glaube dann lieber die Häme über die Gebäudeshader. Und na klar, ist es den Spielern dann offensichtlicher, wenn das Spiel mir sagt, dass es noch 20 Minuten was tun wird.
Ja,
Und
ich
dann
denke, das ist, also es wird halt darauf spekuliert, dass man halt eine halbe Minute im Hauptmenü da in den Einstellungen erstmal sitzen wird, dann fängt man an zu spielen, dann sind die Shader für die ersten paar Minuten Spielzeit schon durch und ne, also wenn man sich natürlich reinwirft direkt nach Start, 10 Minuten, 10 Stunden am Stück suchtet, dann ja, dann wird das
ja, aber
halt,
das Problem ist
aber
ja nicht nur das Shader-Compiling stottern, weil die Engine dann noch schnell die Shader, die noch nicht fertig sind, nachladen muss, sondern du merkst halt wirklich die Last, weil es werden ja im Hintergrund nicht, oder
Ja,
das
ja.
Spiel, wenn du es startest, entscheidet das Spiel nicht, okay, ich lade jetzt nur noch situationsbedingt, kompiliere ich die Shader, sondern es macht es schön im Hintergrund weiter, was ja eigentlich auch in Ordnung ist, dann ist man wenigstens irgendwann mal ready to go. Ja, aber wie man es da macht, macht man es wahrscheinlich falsch. Warum gibt es das Thema überhaupt auf dem PC und nicht auf den Konsolen? Ja, auf den Konsolen sind die Shader halt einfach schon im Download vorkompiliert, sage ich mal, weil
Ja.
du
Da gibt es
weißt
ja
ja, welche
vorgegebene
drei
Hardware, ne? Es
Varianten.
gibt x
Ja.
Konsolenkonfigurationen, die kann man alle abdecken, aber alle möglichen Gaming-PC-Hardware-Konfigurationen, das ist unmöglich, die ja schon, also selbst wenn man es machen würde, wäre es halt entsprechend viel Platz, den man sich da unnötigerweise herunterladen müsste. Und einen verschiedenen Download für jede Grafikkarte bereitzustellen bei jedem Spiel und für jede CPU, das will man ja auch nicht. Also.
Und Fabian, auch Dragon's Dogma 2 hat Shader Compiling vorab. Und da macht es eine bessere. Nee, macht das kann man eigentlich nicht behaupten. Auf jeden Fall geht es schneller vonstatten. Da waren es 2,5 Minuten auf GeForce und 3,5 auf Radeon. Und ich glaube, das Spiel sagt ihm das auch. Ja, aber Nee, jetzt müsste, also ja, wird dem Spiel jetzt nicht gerecht, auf einer positiven Note zu enden. Aber wenn es die einzige gewesen ist, ja. Wolfgang war da diesmal wirklich sehr hart und er ist echt ein genügsamer und viel verzeihender Redakteur. Aber er hat gesagt, Dragon's Dogma 2 kannst von der PC-Version muss man aktuell aus technischer Perspektive abraten, weil es ist schon. Und da gibt's dann auch Kritik wieder von Spielern aus der Community, die sagen, mir macht das jetzt super Spaß, ja, ich habe da ewig drauf gewartet und es ist ein toller Titel. Und entweder stockt es bei mir nicht wahrnehmbar oder es ist mir halt auch egal. Das stimmt, aber wenn man das Spiel aus der technischen Perspektive betrachtet, und das tun wir ja vorrangig in diesen Techniktests, dann muss man hier sagen, Achtung, 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 guck dir die Benchmarks an, guck dir an, wie wir getestet haben, sei dir bewusst, was hier Best und Worst Case war. Und ja, wenn du weniger Probleme und eine schönere Optik haben willst, dann guck dir vielleicht mal Horizon Forbidden West an.
Gut, das ist jetzt ein komplett anderes Genre. Das sind ein paar RPG-Elemente, gibt es, aber ja.
Ich weiß jetzt.
Vielleicht hat man ja Baldur's Gate 3 noch nicht gespielt.
Dann ja. Ja, hat auch deutlich mehr FPS. Auch im CPU-Limit, was aber auch nicht so krass schwankt. Wobei auch da gibt es Unterschiede zwischen Stadt und Land, aber das ist alles bei Weitem nicht so schlimm, wie wir das jetzt hier bei Dragon's Dogma gesehen haben.
Was mich jetzt noch interessiert hat, was ich ja eben schon angesprochen hatte, Dragon's Dogma 2 auf Steam hatte ja diese ausgeglichen Bewertung mit 54%, aber schon 41.000 Rezensionen, was ja wirklich verdammt viel ist. Bei Horizon sind es nur 2.000 Rezensionen. Moment, Quatsch, jetzt bin ich hier. Haha, okay, das musst du doch noch schneiden.
Ich werde heute gar nichts schneiden.
Ich habe nämlich gerade auf die Stelle verklickt und war bei Forbidden West. War nicht bei Forbidden West, sondern bei Zero Dawn. Aber siehe da, es sind 3.500 Rezensionen, die wir da haben. Das heißt, und das Spiel ist ja sogar einen Tag früher erschienen, also Forbidden West. Ne? Das heißt, Dragon's Dogma, das haut so richtig rein. Das haben viele Leute schon gekauft und da ihre ausgeglichenen Bewertungen abgegeben. Wobei Horizon sehr positiv ist.
Aber einen Tag früher, das ist am Donnerstag erschienen, oder?
Also hier steht bei Dragon's Dogma 2, es ist am 22. März erschienen und Horizon war am 21. März.
Ja, genau. Und richtig, aber da wir kein Key hatten, konnten wir dann letztendlich erst mit der Testerei anfangen, wie alle anderen auch, außer Digital
Foundry. Genau, deswegen haben wir doch mal zuerst getestet und dann Forbidden West. Das Beste kommt zum Schluss.
Jetzt habe ich noch eine Frage an dich zu einem anderen Spiel, weil ich da heute auch noch mal eine News zugeschrieben habe. Diablo 4, du hast es nicht gespielt, oder?
Ich boykottiere Blizzard ja seit geraumer Zeit.
Du auch boykottierst Ubisoft.
Von denen habe ich, das ist halt immer nur traurig, ne? Da freue ich mich halt immer drauf, wenn ich den Trailer sehe und dann schaue ich es mir an und spiele es und dann bin ich halt lieber wieder enttäuscht, aber da war ich bisher noch nicht, da bin ich noch lernresistent, da habe ich immer noch Hoffnung. Blizzard boykottiere ich halt spätestens seitdem, was sie da mit Overwatch 2 verbrochen haben. Kategorisch. Und Diablo hat mich aber auch tatsächlich, also es fällt mir auch leicht, die zu boykottieren, weil das kein Spiel ist, das mich reizt. Also insofern.
Ja, mich auch nicht, aber da gab es jetzt ja die Tage noch mal den Patch auf Version 1.3.5.
Es kriegt Raytracing.
Endlich Raytracing einsetzt für...
Nach einem Jahr oder was?
Ja, knapp, glaube ich. Noch ganz ein Jahr ist es nicht.
Gibt's aber, noch Leute, das Spiel? Gibt's das noch echt?
Ja, und ab morgen ist es dann ja auch im Game Pass. Gucken, ob es da noch mal ein paar Spieler zurücklockt. Aktuell ist es doch da eher ruhig. Ich habe da noch eine Umfrage in der News gemacht.
Mhm. Ja, das mit dem Game Pass wird bestimmt noch mal einen Boost bringen.
Also, da bin ich mir gucke sicher. Mal, was da das Abstimmungsergebnis heute Mittwoch, den 27. März um 12.17 Uhr sagt. Nein, ich habe es noch nicht gespielt und werde es wohl auch nicht. 331 Teilnehmer, also ich musste gerade noch abstimmen, um die Ergebnisse zu sehen, haben es gesagt. Und immerhin 16% sind immer noch dabei. Also ich spiele das Spiel noch. 40% haben es mal gespielt und haben es aufgehört. Und 11% sagen, ja, ich hab's vor und der Game Pass ist da möglicherweise ein Argument. Und 9% sagen, ich hab's vor, aber nicht im Game Pass. Oh, eigentlich jetzt auch nicht verkehrt, oder? Ein Viertel hat nicht, will nicht und 75% der Teilnehmer. Aber diesen News
richtet
sich natürlich auch an Diablo Interessierte höchstwahrscheinlich möglicherweise.
Ja, klar, so eine News wird dann auch wieder von denen, ja.
Und Potenzial, 20% wollen nochmal. Und davon mehr als die Hälfte durch den Game Pass Eintrag, der dann morgen folgt. Jetzt sind wir schon bei Umfragen und können uns der Sonntagsfrage widmen. der angekündigten AVM 20 Jahre Fritzbox Router Umfrage, die du
die mir ja quasi aufgezwungen wurde von dir.
Und du hast dich trotzdem mit voller Motivation und Freude daran gemacht und eine so schöne Sonntagsfrage erstellt, Fabian. Erzähl uns doch mal von den prägnantesten Ergebnissen, die du da rausgefunden hast. Insbesondere interessiert es mich natürlich, wie hältst die Community mit der Farbe?
Die Farbe. 17,4% von immerhin 6000 Teilnehmern sagen, das ist eine tolle und ikonische Farbgebung, ich mag das. 56%
sagen, also wir reden von Weiß-Rot.
Das ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Ja, Silber war es früher mal. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, meine Eltern hatten
ja so einen Teil.
Naja, schön finde ich das nicht. Aber was soll's. Es ist ein Router und kein Deko-Objekt, sagen 18%. Und 2,6% haben Mut und Stolz zur Ehrlichkeit und sagen, es ist hässlich.
Und sind in deinen Augen natürlich die einzigen, die einzig richtige Option ausgewählt haben. Oder? Habe ich das richtig rausgehört?
Ich habe tatsächlich das da drüber genommen, von wegen, ich finde es nicht schön, aber whatever, es ist halt ein Router, der steht
da bei mir irgendwo
im Schrank, fertig.
SCRGF aber gucken, ob du auch wieder Kackbraun untergebracht hast.
Nee, habe ich nicht.
Nein, hast du nicht. Ich hätte dir zugetraut, dass du allein, um das nochmal unterzubringen, nochmal irgendwie auf die Noctua-Umfrage von vor 2 oder 3 Wochen verwiesen hast. Aber hast du nicht gemacht.
Und 6%, by the way, haben eine schwarze Fritzbox, weil sie das als 1&1-Router-Modell haben.
Hättest du die auf dem Schirm gehabt oder war das ein absolut wesentlicher Hinweis, den wir, glaube ich, in der Notiz zu der letzten Episode CB-Funk bekommen haben, dass wir doch bitte auch an die schwarze Variante von 1&1 denken sollen?
Das war ein absolut wesentlicher Hinweis, dass wir bitte auch daran denken sollen. Von, ich glaube, CD Radon Labs P Project oder was.
Ja. Also er stellt gute Fragen und gibt gute Hinweise. Vielen Dank dafür.
Ja, was natürlich vor allem interessant war, wobei das Ergebnis natürlich nicht repräsentativ ist, auch wahrscheinlich nicht für unsere Community, weil natürlich auf eine Umfrage zum Thema Fritzbox in erster Linie Leute klicken, die Interesse an einer Fritzbox haben oder also die wahrscheinlich eine haben, aber 84% der Teilnehmer an dieser Sonntagsfrage haben gesagt, ja, ich habe eine Fritzbox. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele tatsächlich sind, aber. Und 7% haben gesagt, sie hatten auch noch mal eine. Das heißt, es sind wirklich nur 8,5%, die keine Fritzbox haben und auch noch nie eine hatten bei uns. Und 0,1% sagen, sie wissen es nicht. Das sind 4 Stimmen. Die Option hätte ich mir wahrscheinlich auch sparen können.
Ja, nee, für die 4 Personen war das, glaube ich, wichtig. Hm. Ja, 4 Beschwerden weniger im Kommentar-Thread zur Sonntagsfrage.
So kann man es auch sehen, ja.
Ja.
Zufriedenheit mit der Fritzbox ist hoch, ne? 52% sagen, ist perfekt. Immerhin 39% sagen, ist toll, auch wenn ich nicht wunschlos glücklich bin. Die wenigsten sagen mit nur 1%, das ist, ich bin überhaupt nicht zufrieden, das ist der schlimmste Router, den ich je hatte.
Ja. Wobei das ja auch die Möglichkeit eröffnet, dass es wirklich ganz, ganz schlimm gewesen ist, aber es gab halt leider noch einen schlimmeren. Also da hast du natürlich auch da hast du AVM einen Gefallen getan mit diesen Antwortmöglichkeiten.
Ich glaube, diese ganze Sonntagsfrage hat AVM einen Gefallen getan.
Aber es war nicht der Hintergrund. Können wir ja hier auch nochmal disclosen. Sein egomanes Eigeninteresse
gewesen. Was in den Kommentaren angemerkt wurde, ich habe in einer Umfrage von wegen, ist die Software für dich ein entscheidendes Argument für die Fritzbox, die Antwortmöglichkeit gegeben, ja, AVMs mächtige Router-Software ist für mich der Hauptgrund für eine Fritzbox. Und da haben mich mehrere Leute doch auch drauf angesprochen, naja, mächtig, das ist ja alles nicht mächtig, das reicht ja noch für den Laien, ne? Für den DAO ist die Fritzbox gerade noch gut genug, aber sobald man in die Materie einsteigt, ist das ja nur Kinderspielzeug, so in etwa. Ja, also für andere, für manche mag es sehr mächtig sein, für andere mag es überhaupt nicht ausreichend sein, aber immerhin 42% sagen, AVM ist mächtige Router-Software, war für sie der Hauptgrund für eine Fritzbox und immerhin weitere 40% sagen, das war ein starker Pluspunkt beim Kauf, aber nicht das stärkste Argument.
Ja, das ist so ein bisschen wie bei NAS, da hat sich Frank ja neulich auch, war erstaunt darüber und aber auch fasziniert. Da ging es ja um diese Ugreen NAS, die jetzt auf den Markt kommen, wo ja die Woche auch ein Test online gegangen ist. Und da ist ja dann auch ein ganz wesentliches Thema in der Community vorab die Frage gewesen, ob man die Software, die da drauf ist, restlos vom System runterbekommt und was Eigenes installiert bekommt. Ja, das finde ich auch gut und richtig und zeigt ja wieder mal, was für Noobs wir doch teilweise hier auch in einigen Bereichen sind, im Vergleich zu dem, was wir für absolute Spezialisten in den jeweiligen Bereichen im Forum haben. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn, Hut ab.
Ja, 5% sagen, sie sind unzufrieden mit der Software. 4,6% sagen, und die Router-Software ist ihnen ganz egal. Naja. Und dann war noch die Frage nach weiteren FITS-Produkten im Betrieb. Ich glaube, das war auch ein Vorschlag, der kam der aus der Community? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ich hoffe mal, dass die Umfrage richtig gelesen wurde, von wegen, sind es auch FITS-Produkte, denn wenn das so wäre, hätten 50% der Computerbase-Leser, naja, wie gesagt, nicht repräsentativ, aber die hätten einen WLAN-Repeater von FITS. Und 8% einen Powerline-Repeater, also über das Stromnetz quasi. 28,7% haben ein Festnetztelefon von FITS. Okay. 5,8% in WLAN-Stick, 17% Smart-Home-Produkte und nur 37%, in Anführungszeichen, haben keine weiteren Fritz-Produkte neben der Fritz-Box. Also wir können das Forum, denke ich, auch einfach in Fritz-Base umbenennen.
Ja, das ist aber sicherlich ein, oder vielleicht sieht das auch beim Anfang anders und bei Nein dürften eigentlich nur 5% der Nutzer stehen. Aber man sieht schon, dass viele Nutzer, die eine Fritz-Box haben, der Halo-Effekt da dafür gesorgt hat, dass sie sich dann eben auch noch irgendwas anderes angeschafft haben. Gut, man könnte bei der ersten Antwortmöglichkeit, die auch die meisten Stimmen auf sich vereint hat, auch gehässig sagen, naja, das WLAN der Fritzbox scheint jetzt doch nicht so gut zu sein, wenn sich alle noch einen WLAN-Repeater kaufen, aber ich glaube, das muss man jetzt auch nicht allein dem eigentlichen Router ankreiden, sondern auch weiterhin den WLAN-Standards und die halt, je nachdem, wie die Wand beschaffen ist, was vor und hinter der Wand steht oder.
Kommt auch auf die Fritzbox an, die sind ja nicht alle gleich stark.
Ja, und wo sie steht, ne? Also, ja. Dann brauchen wir halt manchmal.
Ich meine, sie muss natürlich verbunkert im Schrank stehen, denn sie ist ja so hässlich weiß-rot und dann leidet natürlich das WLAN.
Eine steht halt wirklich relativ weit hinten in einem Massivholz-Bücherregal. Da merke ich, auch im Wohnzimmer gibt es eine Ecke, wo ich merke, dass es nicht optimalerweise der beste oder nicht unbedingt der optimale Standort für die Fritzbox ist und das wahrscheinlich nicht an ihren Antennen oder dem WLAN-Standard liegt. Und auch
was
nicht dem
du das, was du das Redaktionsmitglied, das 3 Fritzboxen im Einsatz hat im Haus?
Oder ich habe nicht 3 Fritzboxen im Einsatz, aber ich habe aufgrund von Stahlbetondecken 3 Router im Einsatz.
Ja. Ah, doch, dann war es das.
Zwei als waren keine. Bridge agieren.
Aber es sind nicht 3 Fritzboxen, das heißt,
nein.
Ist quasi Blasphemie.
Ja, es sind zweimal verbliebene Speedports und eine Fritzbox.
Die werden geknechtet als Repeater.
Ja, oder Bridge nennt man das da, glaube ich, oder ja. Da habe ich auch lange gebraucht, um den dann irgendwann mal dieses Setup beizubringen. Da musste ich auch noch mal irgendwann, ich kann mich erinnern, das ist aber mittlerweile auch schon 7 oder 8 Jahre her, musste ich noch mal irgendeinen austauschen, weil ich habe mich gewundert, warum das Netzwerk immer wieder Probleme gemacht hat. Und dann habe ich irgendwann mitbekommen, dass der eine Router einfach dieses "Akzeptier's bitte, dass du kein DHCP-Server bist" immer mal wieder vergessen hat. Ich weiß nicht, ob es an Auto-Updates lag oder weiß der Geier was.
Und dann der war noch eine Persönlichkeitsfindung, der Router.
Ja,
du noch nicht, was er mal werden will, wenn er groß ist.
Wenn dann 2 Router im Netzwerk IP-Adressen vergeben, dann ist das selten ein Setup, was verlässlich funktioniert. Aber mittlerweile läuft's. Ja. Aber ich habe doch schon mal davon erzählt, oder? Dass die untereinander über im ganzen Haus verlegte 8-adrige Telefonkabel kommunizieren. Das geht ja. Man kann Ethernet über Telefonkabel machen. Da gibt's auch schon eine Anleitung im Netz, wie man das dann in den Dosen patchen muss. Ich krieg allerdings nur 100 Mbit über diese Verbindung. Mehr ist nicht drin, dann reicht es, dann sind die Kabel nicht isoliert genug oder wenn die Verbindungen kürzer sind oder bessere Kabel verlegt worden wären, dann kann man da sogar teilweise bis zum Gigabit über ISDN-Kabel, nenne ich sie einfach mal, schicken. Oder aber auch nur, wenn es so 8-adrige Kabel sind. Aber ja, da muss ich irgendwann, wenn das nicht mehr reicht, die Kinder werden ja immer älter und die Ansprüche ans Internet sind aktuell noch sehr gering, aber wenn das mal sich ändert, komme ich wohl nicht drum herum, hier mal andere Kabel zu verlegen oder verlegen zu lassen. Ansonsten durchs Treppenhaus, ich weiß es nicht. Ich glaube.
Musst du deine Bunkerdecken durchbohren. Ne?
Ja, aber ja, deswegen, also wir haben ja in der Redaktion haben wir Gigabit. Und wenn ich mal wirklich gezwungen bin, zu Hause was runterzuladen, dann habe ich eben auch nur einen 100 Mbit VDSL-Anschluss, weil im Haus dann sowieso alles nur noch mit 100 Mbit verteilt werden kann.
Es ist gar nicht so lange her, dass ich für einen 100 Mbit-Anschluss getötet hätte.
Also, dass wir dieses Geständnis jetzt kurz vor Ostern aus dir rauskriegen, das ist ja Ich weiß
Ach,
auch nicht. Ne?
das ist ja bald, ne? Ich hab's neulich gesehen, da sind wieder diese Osterhasen überall im Supermarkt.
Ja, neulich, du meinst vor 2 Monaten oder
Ja,
was?
also
Ja,
oft gehe ich da ja nicht hin.
ich wollte gerade sagen, du scheinst nicht regelmäßig einkaufen zu gehen. Ja, Ostern, gutes Stichwort, Fabian. Ich glaube, damit können wir diese Ausgabe hier, die vorosterliche Ausgabe auch beenden. Ich hoffe, es war ganz interessant, auch wenn wir heute nur vorrangig über 2 Spiele gesprochen haben, die beide eine Open World bieten, aber ja, auch in Sachen Setting und Gameplay sich natürlich voneinander unterscheiden, aber insbesondere auch in Sachen Technik.
Das Wichtigste ist halt, das haben wir gar nicht bemerkt, haben wir gar
Jetzt
nicht
bitte.
erwähnt. Horizon hat ja Aloy und
Oh.
Dragon's Dogma nicht, also
Ja,
es ist ja.
da ging es auch echt wieder heiß her. Ne? Im Techniktest zu Horizon Forbidden West war auch bei uns Aloy nicht rauszuhalten. Verstehst ja irgendwie, dass man darüber diskutiert, aber
Ach, du meinst jetzt die Debatte von wegen, ihr Gesicht sieht realistisch aus oder was?
ja.
Ja gut, das ist ja Kindergarten, ne? Aber
Ich habe es im Wochenrückblick, habe ich es so gedeutet, dass es die Diskussion auch bei uns, aber eben auch überall im Netz gegeben hat, dass es offensichtlich nichts Gravierenderes zu diskutieren gegeben hat. Und das Spiel ist einfach inhaltlich toll, optisch toll und entweder läuft sowieso relativ super, auch in hohen Auflösungen auf dem eigenen Gaming-PC in unserer Community sind die ja tendenziell alle eine Ecke stärker. Oder es gibt Möglichkeiten, ohne dass es direkt aussieht wie Dragon's Dogma auf der höchsten Detailstufe, dass es immer
Das
noch
wird fordern
annehmbar.
dann, das wird fordern dann der Benchmark sein. Ne? Wenn ein Spiel schlecht aussieht, dann heißt es, das sieht aus wie Dragon's Dogma. Nee, also die Performance ist ja das schlimmere Problem. Ne? Und dass es keine Aloy gibt. So.
Ich wünsche dir nochmal für dich zur Info, heute ist Mittwoch, morgen ist noch ein ganz normaler Wochentag, am Freitag ist Karfreitag. Du kannst dich ja da nochmal informieren. Und Montag ist dann auch ein Feiertag, das ist nämlich Ostermontag. Und die Tage dazwischen und auch an diesen beiden Feiertagen hoffe ich, dass du sie, wie auch immer du sie gerne verbringen möchtest, mit viel Freude im Herzen verbringen wirst. Vielleicht mit dem einen oder anderen Sonnenstrahl in deinem Gesicht. Und wir sprechen uns demnächst wieder. Bis dahin wünsche ich dir ein schönes langes Wochenende, unseren Lesern genauso. Ciao.
Ciao, schöne Ostern.